Die letzten Olympischen Spiele ohne Baseball sind vorbei. 2028 wird Baseball olympisch sein. Und ich steige mal direkt mit der Frage ein. Kevin, hast du das Ganze gesehen, was beim Hockey passiert ist, wo der Niederländer ein bisschen euphorisch dem Deutschen den Finger an die Nase gehalten hat beim Sieg bei der Goldmedaille?
Ja, ich habe es mitverfolgt. Leider aus deutscher Sicht, ja.
Leider aus deutscher Sicht. Und jetzt stellen wir uns 2028 vor, Otani gegen Mike Trout, bekanntes Bild aus dem WBC 2023. Und dann macht Otani die gleiche Aktion. Kannst du dir das vorstellen, dass Otani zu Trout rennt und ihm den Finger an die Nase hält?
Kann ich mir nicht vorstellen. Absolut nicht.
Ich könnte es mir definitiv auch nicht vorstellen, dass Otani das bei seinem ehemaligen Teammate machen würde. Könntest du dir irgendeinen Pitcher vorstellen, der diese Reaktion zeigen würde nach so einem Sieg?
Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, also, dass es da so körperintensiv zugeht, sage ich mal, beim Jubeln sehe ich eigentlich bei keinem Pitcher. Ich glaube, da jubelt man eher teamintern, oder? Also, Weiß ich nicht.
Bei den Japanern, die sind ja definitiv nicht für solche Aktionen bekannt, könnte ich es mir auch absolut nicht vorstellen. Damals das WBC-Spiel Kanada gegen Mexiko, wo ja dieser Brawl ausgebrochen ist, das war der WBC vor 2023, also ich sage jetzt einfach mal 2019 müsste es wahrscheinlich dann gewesen sein. Da hätte ich es mir vielleicht nochmal gut vorstellen können. Hast du die Szene im Kopf, wo es da ja richtig eskaliert ist?
Ja, aber also ich verbinde das dann auch am Ende wenig mit dem Ende des Spiels, sondern ich glaube, das kocht dann immer so zwischendrin eher hoch, oder?
Hast recht, also die Balls ja, kommen eigentlich nicht zum Spielende vor. Also ich glaube, wir machen es kurz, es wird 2028 nicht so weit kommen, oder?
Ja, aber Hauptsache es gibt Baseball bei der Olympiade.
Und hoffentlich mit MLB-Spielern, worüber wir schon gesprochen hatten, aber die Zeichen sind ja tatsächlich gut, dass es wirklich so eintreten kann und eintreten wird. Ne?
Ja. Ich hoffe, obwohl der Spielort wurde noch nicht bekannt gegeben, ne?
Bisher nur für Softball und ist es in Oklahoma und das ist, glaube ich, 6,5 Stunden entfernt von Los Angeles, also sehr, sehr weit weg. Es war tatsächlich zwischendurch wo mal die Frage, ob das Baseballturnier im Angel Stadium stattfindet, aber aktuell sieht es sehr, sehr stark davon oder danach aus, dass es im Dodger Stadium stattfindet und ich glaube, das ist auch ein bisschen die bessere Wahl, jetzt nicht, weil ich Dodgers-Fan bin, einfach weil es dann auch nochmal näher an der Stadt liegt und ich glaube, das Stadion dann nochmal ein bisschen ikonischer ist als das Angel Stadium. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ich finde eigentlich so eine doppelte Lösung ganz charmant. Ne?
Auch geil,
ja. Ja, also dass eine Gruppe da spielt, die andere da, finde ich eigentlich ganz schön.
Wäre definitiv auch eine gute Entscheidung. Wir warten mal ab, was dabei rauskommt, weil die ersten Spielstätten für 2028 sind schon bekannt geworden. Ganz verrückt ist, Schwimmen ist im SoFi Stadium von den Chargers und von den Rams. Das stelle ich mir auch sehr extrem vor. Wie viel der Stadion kostet? 5 oder 7 Milliarden?
Ewig viel Geld.
Ewig viel Geld. So viel Geld werden wir nie verdienen, glaube ich, in unserem Leben.
Gehe ich auch von aus.
Das wird sehr, sehr schwierig werden, denke ich. Ja, 2018.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann wollen die da schwimmen. Das ist ja total irre.
Ich schicke dir mal das Bild. Das ist ein sehr, sehr irres Bild. Definitiv. Also es ist sehr, sehr verrückt. Absolut. Aber 2028, Olympia. Wir haben gerade über Trout gesprochen. Wäre wünschenswert, wenn Mike Trout auch bei 2028 bei Olympia ist, ne?
Das ist ja eher eine Frage des Körpers, ne? Also von seinem Körper. Hält er so lange durch? Hält er überhaupt mal über einen Zeitraum, wäre konstant durch?
Es wäre wünschenswert, aber ja, zweiter Meniskusriss für Mike Trout in dieser Saison, bedeuten da gleichzeitig Saison aus für ihn. Und Kevin, nimm uns mal gerne mal mit, Mike Trout in den letzten Jahren, Verletzung ist leider nichts Unbekanntes für ihn.
Ja, es ist jetzt, glaube ich, auch die zweite Meniskusverletzung oder der zweite Meniskusriss im gleichen Knie, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Also es ist da, wo es schon im April passiert ist, ist es jetzt wieder passiert. Schwierig. Also da bleibt erstmal, um jetzt gerade in der aktuellen Zeit zu bleiben, zu mutmaßen, eventuell ist er da zu früh wieder zurückgekommen. Meniskus ist ja auch relativ fragil, beziehungsweise muss ordentlich wieder stabilisiert werden, beziehungsweise braucht auch die Entlastung kurz nach dem Riss. Außer wenn man Novak Djokovic heißt, dann ist das nämlich gar kein Problem, wenn man dem Glauben schenken mag. Ansonsten, ja, Mike Trout, ein Weltklasse-Spieler, vielleicht der talentierteste Spieler in der MLB, kann man auf jeden Fall einen Case aufmachen, aber leider nicht mit dem, momentan mit dem Körper gemacht, um Profisport zu betreiben. Ich kann dir mal ein paar Zahlen vorlesen und du kannst mal schätzen, was diese Zahlen implizieren. 0, 40, 1 und wieder 0.
Ich hätte theoretisch gesagt, es wären seine Stolen Bases, aber da ist die 40, muckt da so ein bisschen auf, die würde da nicht reinpassen. 0, 40, 1 und 0.
Ja.
Gute Frage. Löse es bitte auf.
Das sind die Spiele, die er in der zweiten Saisonhälfte gespielt hat seit 2001. Also 2001 hat er 0 Spiele in der zweiten Saisonhälfte gespielt. 2022 40, 2023 wiederum 1 und jetzt 2024 wieder 0.
Zweite Saisonhälfte, also nach dem All-Star-Game?
Ja.
Krass.
Boah. In drei Jahren, in den letzten 3 Jahren hat er lediglich 41% der möglichen Spiele absolviert.
Das ist krass.
Ja. Das ist schon erschreckend und tut mir auch irgendwo leid. Also Verletzungen etc. wünscht man keinem. Aber gerade wenn so einer, also ich finde, bei Mike Trout sieht man immer, zu was er möglich ist. Man kennt ja diese Statistiken, kennt, glaube ich, jeder, der hier zuhört, wenn man die Stats von Mike Trout hochrechnet auf eine ganze Saison, die ja so selten geworden ist bei ihm, dann kommt man ja an Zahlen, die wirklich, also an Fabelzahlen. Da bewegen wir uns ja so auf höherem oder höherem Niveau wie Otani oder Judge, ne? Also da sieht man mal, was da für ein Talent eigentlich uns verborgen bleibt, so häufig. Ja, auch in diesem Jahr, wenn ich das mal auf dieses Jahr runterbreche, bis zu seiner Verletzung im April führte er die MLB mit 10 Home Runs an. Auch da war er sehr gut in die Saison gekommen. Alles hat gepasst, dann kam ja die Meniskusverletzung und hinten raus wird es jetzt natürlich nicht besser. Ne? Mike Trout wird nicht jünger, das Knie wird nicht stabiler, wenn immer wieder der Meniskus reißt oder beziehungsweise wenn da andere Unstabilitäten herrschen. Und im Hintergrund hängt den Angels natürlich noch der dicke Vertrag im Nacken mit 426 Millionen für 12 Jahre. Wovon jetzt noch circa, wenn ich das richtig im Kopf habe, 6 Jahre ausstehen.
Absolut. Und Mike Trout jetzt aktuell 33 Jahre, das heißt die 6 Jahre nochmal draufgerechnet. Das heißt, theoretisch könnte er bei den Angels bis zum 39. Lebensjahr spielen. Das wäre, glaube ich, definitiv sein Maximum, was er noch an Karriere abliefern könnte, wenn man sich ja jetzt schon die Verletzung so durchliest. 426 Millionen, dicker Vertrag, war ja damals der größte Vertrag in der MLB und auch in der Sportgeschichte.
Ich meine ja.
Ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus. Angels, hinterfragen wir jetzt mal, war das ein richtiger Vertrag, den die Angels da den Trout vorgelegt haben oder war es vielleicht doch ein bisschen zu hoch gepokert?
Gute Frage. Stellst du mir jetzt die Frage?
Die stelle ich dir, die Frage.
Klasse. Ich dachte, du haust schon eine Einschätzung raus. Also Entscheidung, den Fehler machen wir ja, jetzt wäre ich ein bisschen philosophisch, wir Menschen machen ja oft den Fehler, dass wir Entscheidungen im Nachhinein bewerten. Ne? Entscheidungen sind zu bewerten an dem Punkt, an dem sie getroffen wurden. Und wenn du anhand aller relevanten Daten oder Fakten, die dir bis dahin vorliegen, wieder die gleiche Entscheidung treffen würdest wie damals, dann war die Entscheidung richtig, unabhängig davon, ob sie sich im Nachhinein als richtig erwiesen hat oder nicht. Sehr, sehr philosophisch. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und
ja, ich kann dir definitiv folgen, weil ich gucke gerade parallel mal in die Stats rein von Mike Trout. Also wenn wir jetzt 6 Jahre zurückrechnen, 2018 wird ja so sein Prove-It-Jahr gewesen sein, was er dann vorgelegt bekommen hat. In dem Jahr hat er 39 Home Runs geschlagen, recht ordentlich in 140 Spielen, also jetzt nicht so verletzungsanfällig gewesen. Hatte eine Betting Average von 312, also wirklich sehr, sehr gut und eine OPS von über 1088 und auch 2017, das Jahr davor, schon abgeliefert mit 33 Home Runs, Betting Average von 306 und auch eine OPS von über 1000. Also von daher, so wie du es gerade begründest, im Nachgang kann man diesen Vertrag definitiv jetzt hinterfragen, aber zu dem Zeitpunkt und die Leistung, die Trout geliefert hat, verständlicher Vertrag, den man vorgelegt hat. So würde ich es jetzt eigentlich dann auch, so wie du vorher schon eingeleitet hast, das Ganze unterschreiben wollen.
Ja, du hast es jetzt passend abgerundet, darauf wollte ich nämlich hinaus. Eigentlich blieb den Angels nichts anderes übrig, als Trout langfristig zu binden. Und das Schwierigste, finde ich, im Sport, jetzt nicht nur im Baseball, ist, wenn du deinen Prime-Superstar bei dir hast, ihn auch langfristig bei dir zu halten. Weil oftmals ist der Rasen immer beim Nachbarn grüner oder jemand findet noch ein paar Euro und bietet mehr. Und wenn du mal die Gelegenheit hast, und ich glaube, Trout hat bis zum 27. Lebensjahr jetzt für einen Baseballspieler seines Kalibers noch nicht so viel verdient, ist es richtig, ihn mit der Summe langfristig an die Franchise zu binden. Und dass so ein Vertrag hinten raus immer, ich sag jetzt mal, eklig wird, wenn man auf Ende 30 zugeht, ja, das ist dann halt so, aber davon profitierst du halt, von den 12 Jahren profitierst du vielleicht 8 als Franchise im besten Falle und nimmst dann die 3 oder die 4 letzten Jahre in Kauf und beißt in den sauren Apfel, ne?
In den sauren Apfel hat man, denke ich, auch gewissen, weil 2018, du hast es gesagt, Otani mit am Start gewesen, Otani und Trout. Und wenn wir jetzt mal gucken, gerade jetzt, weil wir bei Trout sind, wie häufig stand Mike Trout in der Postseason? Das können wir an einer Hand und an einem Finger abzählen. Das Ganze nämlich ein einziges Mal und dann auch noch sogar direkt gesweept worden. Aber ich glaube, Trout war der Einzige, der einen Home Run zumindest geschlagen hat für die Angels. Aber davon kann er sich natürlich auch recht wenig kaufen. Man hatte Otani und Trout zeitgleich für insgesamt dann 5 Jahre in einem Team. Was ist da falsch gelaufen bei den Angels, dass man wirklich nur einmal in der Postseason überhaupt gelandet ist?
Ja, anscheinend alles andere, ne? Man muss sich das mal überlegen. Die Angels hatten in ihrem Roster den, also ohne die jetzt irgendwie miteinander vergleichen zu wollen, 2 der talentiertesten und besten Spieler der MLB.
Definitiv, ja.
Platz 1 und 2 eventuell in keiner Rangfolge. Also da können sich die Leute drüber streiten. Aber das sind ja erstmal gute Aussichten für ein gutes Roster-Building, würde ich es nennen. Aber gefühlt haben die Angels bis auf die beiden Sachen, die Otani und Trout betreffen, alles falsch gemacht. Und das ist dann drumherum schwaches Player-Development. Ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, jetzt im Nachhinein lässt sich es immer leicht urteilen, ne? Aber die anderen Player haben nicht gezündet, die Signings waren schwach, die Trades waren schwach. Und da wird, glaube ich, alles verfehlt, um das zu schaffen, dass man mit diesen beiden Spielern nicht einmal in die Postseason kommt.
Kann man nur unterschreiben. Und
ja, wie und dazu kommen noch, also das Einzige, wofür sie jetzt, ohne jetzt da irgendwie in den Athletikbereich reingehen zu wollen, das Einzige, wofür die natürlich nichts können, ist, dass Trouts Körper irgendwie ab 2021 einen Knick bekommen hat. Ne? Und dann Otani war, glaube ich, im letzten Jahr bei den Angels auch verletzt. Wenn ich das richtig im Kopf, er hat ja jetzt immer noch die Verletzung, die er damals davongetragen hat. Das ist so das Einzige, was die sich nicht ankreiden können. Aber selbst der Abschluss von Otani ist ja irgendwo in die Hose gegangen. Also für mich einer der größten Fehler, den die Angels jetzt noch im Nachgang gemacht haben, ist, dass sie Otani nicht getradet haben.
Ja, man hätte bestimmt einen netten Gegenwert dafür bekommen.
Ja, also ich verstehe diese Entscheidung auch nicht, weil es war doch klar, dass die Postseason auch mit den beiden nicht erreichbar ist. Also das hat man ja, das sollte man ja gelernt haben zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr. Und man kann doch nicht einfach den Superstar, wenn man ihn nicht halten kann, nicht traden. Das geht doch nicht.
Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Es war ja damals eine große, oder hat viele haben es hinterfragt, warum er nicht abgegeben hat, weil man hätte natürlich Value bekommen, klar. Danach musste sowieso nochmal ein Vertrag mit Otani, vielleicht war deswegen der Gegenwert nicht ganz so groß, wie die Angels das ganz gerne gehabt haben wollten. Aber nichtsdestotrotz ist es verwunderlich, warum es tatsächlich die Angels nie so weit oder nie in die Postseason geschafft haben, obwohl man die zwei besten Spieler, die diesen Sport betreiben, dass man das einfach nicht geschafft hat. Das ist sehr, sehr verwunderlich, definitiv, ja. Aber wollen wir vielleicht mal wieder zurück von den Angels zu Trout kommen? Kommt Mike Trout nochmal zurück? Oder war das jetzt das Karriereende eines Mike Trouts, eines 33-jährigen Mike Trouts mit einem zweifachen Meniskusriss?
Also ich glaube, das Karriereende war es noch nicht. Ohne jetzt genau die, ich kenne die Verletzungshistorie jetzt nicht im Detail. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie stabil oder instabil das Knie noch ist. Aber jetzt hat er ja bis zum Opening Day 25 genügend Zeit, sich da irgendwie wieder fit zu machen. Und ich glaube auch, dass er den Anspruch hat, nochmal zurückzukommen und zumindest mal eine Saison auf seinem Niveau durchzuspielen. Ich glaube, das treibt ihn noch irgendwo an. Aber ob das noch als Position Player sein wird, das weiß ich nicht. Also
das wäre die nächste Frage gewesen. Wird Mike Trout vom Centerfielder zum Designated Hitter?
Also ich finde, die Frage hat auch zwei Perspektiven. Ne? Wenn ich jetzt Angels Manager bin oder wäre, dann würde ich Mike Trout erstmal nicht im Centerfield spielen lassen, sondern ausschließlich als Designated Hitter. Das ist mir. Ja, also ich denke mir, Mike Trout ist ja auch irgendwo ein Investment, ne? Wenn man das jetzt mal ganz sachlich sieht. Und ich kann nicht das größte Investment von mir im Roster immer in Gefahr bringen, sich zu verletzen, sodass es für mich nicht Rendite abwirft. Also Home Runs etc. Ja, und darum sehe ich ihn jetzt aus Management-Sicht momentan nicht im Centerfield und würde sagen, du spielst erstmal ausschließlich Designated Hitter.
Spannend. Ich frage dich mal weiter so ein bisschen rund um Trout ab.
Damit ich richtig geroastet werde von der Community, Nein. Wenn ich hier Scheiße erzähle.
Genau so sieht's aus. Ich will mich da nicht reinsetzen in den, wie heißt das nochmal? In Fettnässe. Sagt man so? Fettnäpfchen.
Fettnäpfchen, ja.
Ich will mich nicht reinsetzen ins Fettnäpfchen. So. Sollten vielleicht die Angels mal auch langsam drüber nachdenken, vielleicht ein Mike Trout zu traden?
Schwierige Frage. Momentan sehe ich den Markt jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Also, wenn man bei Otani letztes Jahr Bedenken hatte oder nicht das angeboten bekommen hat, was man eigentlich im Kopf hatte. Wie sieht der Markt momentan für den anscheinend sehr verletzungsanfälligen Mike Trout aus, der noch die dicken Jahre seines Vertrages vor sich hat?
Die Chicago White Sox werden nicht zuschnappen, das ist sicher.
Ja, also das sehe ich schwierig. Grundsätzlich, wenn ich das ausblende, sollte er getradet werden. Finde ich, also ich würde es nicht machen, glaube ich, auch wenn es vielleicht, vielleicht bin ich da zu emotional, aber Mike Trout ist für mich so, dass das Angels Face, und ich glaube, wenn er weggeht, dann haben wir bei den Angels, bei dem Missmanagement, was die seit Trout und Otani betreiben, Chicago White Sox 2.0 in L.A.
Zumindest nicht bei der Dodgers-Seite. Das ist für mich persönlich erstmal sehr, sehr gut. Aber die Gefahr besteht definitiv, absolut. Ja, ich glaube, Mike Trout hat so die größte What-If-Was-Wäre-Wenn-Karriere. So kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut runterbrechen. Es gibt viele Fragezeichen. Was wäre mit Trout oder was wäre mit Trout und mit den Angels passiert, wenn Trout einfach die Leistung von 2018, 2019 kontinuierlich hätte zeigen können? Aber vielleicht auch mal die Frage, was wäre, wenn tatsächlich irgendwann mal Mike Trout in seiner Prime zu einem anderen Team getradet worden wäre? Wäre dann wirklich Mike Trout, wenn er auch die ein oder andere World Series gewonnen hätte, in einem Atemzug zu nennen, wie vielleicht Mahomes, Brady, LeBron James?
Boah, ich glaube schon.
Ja, ne? Ja,
für mich definitiv, ja.
Aber er selber ist, glaube ich, gar nicht persönlich so groß der Typ, der im medialen Fokus selber stehen möchte. Er will sich da selber so ein bisschen raushalten. Ich hatte es auch mal gelesen, als er verletzt war, wollte er zum Beispiel auch keine Interviews geben, einfach weil er sich komplett auf sein Rehab konzentrieren wollte und nicht mit irgendwelchen anderen Themen konfrontiert werden wollte. Und ich glaube, das war für die MLB zwischenzeitlich auch ein Problem, als er in seiner Prime war, dass man ihn nicht richtig als Face of the MLB promoten konnte. Obwohl halt seine spielerische oder seine Leistung natürlich dafür sprechen würden. Aber ich glaube, er will selber gar nicht so groß in diesen Fokus rein. Siehst du das auch so?
Ja, der ist nicht so ein Typ, um im Mittelpunkt zu stehen, sage ich mal. Und das ist bei, also Vermarktungssicht immer schade. Aber ich kann ihn da absolut verstehen. Ne? Also da muss man irgendwie offen für sein. Da muss man, manche sind ja auch dafür so ein bisschen geboren und andere leben eher zurückgezogen, in Anführungsstrichen, und machen ihr Ding und sind auch glücklich. Ne? Also er soll da gucken, wonach es ihm beliebt.
Also wenn ich jetzt Manager von Mike Trout wäre, ich hätte da so einen kleinen Vorschlag. Es gibt ja noch ein Team, er mag ja die Westküste und Los Angeles auch sehr, sehr gerne. Es gibt ja noch so ein anderes Team in Los Angeles, da sind viele Superstars. Das heißt, da könnte er sich so ein bisschen hinter verstecken und hätte auch die ein oder andere Chance, noch eine World Series zu gewinnen. Also Mike Trout, nächstes Jahr wird die Position des Designated Hitter wieder frei. Oh, wobei nicht, wird er nicht frei. Otani ist, wird er dann trotzdem als Designated Hitter eingesetzt. Irgendwo kriegen wir dich wohl unter, Mike.
Doch kein Teamfit.
Ja, wir kriegen Mike Trout, wir haben vielleicht eine bessere Physio und wir kriegen ihn wieder fit. Der wird bei uns laufen wieder, der wird geschmiert mit Öl. Also von daher, danach wird Mike Trout wieder laufen wie sonst was, definitiv. Mike Trout, traurige Story. Dreifacher MVP, elfmaliger All-Star, Rookie of the Year und nur einmal in der Postseason gewesen und dann direkt gesweept worden. Gute Besserung an der Stelle.
Ja. Definitiv. Aber um den letzten Punkt von dir nochmal aufzugreifen, ich sehe Mike Trout auch nicht irgendwie in einem super Team oder in so einem, ja, in so einem Superstar gepickten Team. Ich glaube, da ist er auch nicht der Typ für.
Zu loyal.
Ja, der ist zu loyal und will sich auch nicht so ein bisschen ins gemachte Nest setzen, ne?
Ich glaube, er geht lieber den harten, steinigen Weg als vielleicht den einfachen Weg. Ich glaube, das trifft für Mike Trout. Er ist so ein Arbeitermensch, er ist so ein ja. Ruhrpottler. Ja. Er ist kein Münchner, sorry an alle Münchner, ihr seid auch toll, gar keine Frage. Aber ich glaube, Mike Trout würde sich beim Fußball, er würde nicht zu Bayern München wechseln, er würde bei Dortmund bleiben.
Ja. Marco Reus, das passende Fußball-Pendant. Der hat ja auch oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt.
Der jetzt bei Los Angeles Galaxy spielte. Da haben wir die Brücke wieder zu Los Angeles geschlagen.
Wow.
liebe Community, wir müssen uns auch noch mal einmal entschuldigen. Kevin, weißt du, warum wir uns entschuldigen müssen?
Nee, sag mal.
Wir haben letzte Woche die Mets at Mariners als Serienempfehlung ausgesprochen und dafür müssen wir uns, glaube ich, selber einmal ohrfeigen.
Ja, ich glaube, wir waren zu sehr auf dem Mets-Hype-Train.
Die Mariners haben den Mets-Hype-Train aber mal sowas gestoppt von. Die Serie haben nämlich die Mariners mit 3-0 ohne irgendwelche Gefährdung gewonnen. Spiel 1 ging mit 6-0 an die Mariners, Spiel 2 mit 4-0 an die Mariners und Spiel 3 mit 12-1 an die Mariners. Das war wirklich ein herber Rückschlag für die Mets, die in 3 Spielen nur dank Jeff McNeils Homerun überhaupt aufs Scoreboard gekommen sind. Die Mariners hingegen können den Fingerzeig der Astros mit dem Sweep gegen die Red Sox abwehren, worüber wir gleich nochmal kurz sprechen werden. Und das Ganze mit 3 bockstarken Spielen. Mets können jetzt allerdings gegen die A's wieder Platz 2 in der Division angreifen, da die Braves aktuell auch am Straucheln sind. Doch dazu werden wir gleich nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Und Kevin, ich habe es gerade schon mal ein bisschen vorweggenommen. Wir haben die Astros gegen die Red Sox auch empfohlen und da ist uns Ähnliches zuvor gekommen, richtig?
Ganz genau. Eindeutige Serie für die Astros. Haben alle 3 Spiele gewonnen. 8-4, 5-4 und das letzte Spiel mit 10-2. Auch für die Astros, dann mit Blick auf die Mariners, ein sehr wichtiger Sweep. In den nächsten Spielen erwartet man die Rays und die Chicago White Sox. Und hier sind weitere Seriensiege Pflicht, wenn man die Division gewinnen will. Aber auch da finde ich, und da bin ich ja auch ein bisschen im Astros-Hype-Train, dass man im Vergleich zu so Wildcard-Contendern in der American League schon sieht, dass die Astros da ja ein anderes Kaliber sind, finde ich. Und die Red Sox haben ja, ich glaube, nächste Woche die Chance, mich Lügen zu strafen. Da treffen sie nämlich wieder auf die Astros. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
Guardians gegen die Twins haben wir euch noch empfohlen. Wir haben das Ganze als 3-Spiele-Serie getippt, aber es war eine 4-Spiele-Serie. Das heißt, wir haben unsere Tipps noch ein bisschen wieder anpassen müssen. Die Serie ist aber mit einem Split geendet. 2-2 Spiel 1 und Spiel 2 gingen an die Minnesota Twins. Und dann haben die Guardians das Ruder noch rumreißen können und die Spiele 3 und 4 für sich entscheiden können. Wichtiger Turnaround der Guardians innerhalb der 4-Game-Series. Die Guardians haben damit einen 7-Game-Losing-Streak beendet und sorgen doch noch für den Split in der Serie. Doppelt wichtig, mit dem Sieg im letzten Spiel der Serie clinchen sie auch zudem die Season Series gegen die Twins. Sollten die Twins also mit dem gleichen Rekord abschließen wie die Guardians, wären die Guardians weiter auf Platz 1 der Division und würden damit ja dann automatisch in die Postseason einziehen. Also nochmal ganz, ganz wichtiger Sieg zum Schluss und um vielleicht das Wochenende nochmal komplett einmal abzurunden. Die Yankees und Orioles matchen sich da ja gerade in der AL East sehr, sehr stark und haben sich beide keine Blöße gegeben, haben beide ihre Serien gewonnen. Die Yankees gegen die Rangers und die Orioles gegen die Rays. Die Diamondbacks, ja, die werden mittlerweile wieder zu den Answerbacks und haben die Phillies besiegt. Ja, es ist wirklich, also die Diamondbacks hatte man abgeschrieben, oder? Also die waren ja gar nicht mehr existent und jetzt kommen die wieder so zurück. Also das lässt so ein bisschen an 2023 erinnern. Und die Oakland Athletics haben eine Serie gewonnen gegen die Blue Jays. Das ist auch ein bisschen überraschend. Und die stehen jetzt wirklich bei 50 Siegen. Und vor der Saison war der Tipp von Lukas und von mir, dass es die Oakland Athletics nicht schaffen, 50 Siege einzuholen. Und wir haben jetzt 2 Monate ungefähr vor Regular Season Ende. Und die Oakland Athletics stehen bei 50 Siegen. Also eines der Teams, die sich am meisten vom Rekord her, muss man definitiv dazu sagen, verbessert haben in dieser Saison. Und das hätte, glaube ich, wirklich niemand erwartet.
Hat sich aber so ein bisschen auch in unserer letzten Folge schon abgezeichnet, finde ich, als wir über die besten Hitter in der Liga gesprochen haben. Und da hatten wir ja 2 Ace auf dem Schirm.
Ja, absolut. Ja.
Also die kleiner Fun Fact noch zu den Ace. Weißt du, wer momentan der bestbezahlteste Hitter ist?
Bei den Oakland Athletics?
Ja.
Ich weiß es, aber du bist so euphorisch, deswegen darfst du es gerne erzählen.
Sag ruhig, wenn du es dann punkte mit deinem Fachwissen.
Ich weiß jetzt leider nicht seinen Namen, aber es ist der First Pick der Oakland Athletics.
Genau.
Aus dem Draft.
Kurz auf Deutsch, Kurz.
Ja. Mit 7 Millionen, glaube ich, ne? Bekommt
ganz
er
genau.
Als Signing-Bonus und mit allem drum und dran hat er tatsächlich den größten Vertrag. Aber ist nur die Frage, wie lange er von diesem Geld zerren kann. Weil ich glaube, relativ schnell wird der Geldhahn bei den Athletics auch erstmal abgedreht. Aber wer weiß, vielleicht in Las Vegas hat er die Möglichkeit, die 7 Millionen auf Rot oder auf Schwarz zu setzen und dann wird es entweder 14 Millionen oder 0 Millionen. Mal abwarten.
Ja. Jetzt, wo wir bei den Ace sind, hast du die Serie gegen die White Sox mitbekommen?
Ja. Es war ja die Serie, wo die White Sox theoretisch den MLB-Negativrekord hätten aufstellen können. Aber dann haben die Athletics wieder Athletics-Sachen gemacht, ne?
Ja, müssen sie ja auch noch, ne? Sie können ja jetzt nicht auf einmal durchstarten.
Definitiv nicht, ja. Es hat insgesamt 21 Niederlagen gebraucht, bis die White Sox wieder einen Sieg eingefahren haben. Und das in dem Fall gegen die Oakland Athletics. Im Spiel 22 gab es nämlich dann den Sieg. Das war letzten Dienstag gegen die Oakland Athletics mit 5-1. Und da gibt es ja einen schönen Fun Fact auch noch dazu. Kennst du diesen Fun Fact, Kevin? Du müsstest ihn definitiv kennen. Deswegen jetzt
darauf habe ich die Serie auch angesprochen.
Deswegen darfst du den Fun Fact jetzt aber hier präsentieren.
Vor dem Spiel, das eigentlich die 22. Niederlage in Folge sein sollte, der White Sox, haben die Oakland A's beim Warm-up 22 von Taylor Swift gespielt. Um so schon mal ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Ging dann natürlich in die Hose, wie du gerade schon vorweggenommen hast. Aber Taylor macht Laune in der MLB.
Also man muss wirklich sagen, für die Oakland Athletics finde ich das eine sehr, sehr geile Aktion. Ich hätte das wirklich nicht von den Oakland Athletics, die eigentlich dürften die Oakland Athletics so einen Move nicht machen mit dem, wo die herkommen und wo sie aktuell sich noch drin befinden, dass die sich erst spöttisch gegenüber einem Gegner, was aktuell sang- und klanglos in der MLB rumtümmelt, dass die sowas machen. Aber trotzdem, es ist wirklich lustig. Das muss man wirklich den Oakland Athletics lassen. Das war eine coole Aktion. Aber letzten Endes hat es denen natürlich nichts gebracht.
Nee, aber die wollten wahrscheinlich ein bisschen was vom Swift-Hype abgreifen und so. Ich hätte aber noch weißt du, ob die Athletics noch bei dem White Sox spielen müssen? Wahrscheinlich nicht so aus dem Stegreif, ne?
Nee, das sind jetzt beides jetzt so Teams, die ich jetzt nicht auf meiner täglichen Agenda habe und weiß, gegen wen sie noch spielen müssen zum Ablauf der Saison. Weil ich glaube, beide jetzt auch nichts mehr unbedingt mit den Playoffs zu tun haben werden.
Super lustig, wenn die White Sox beim nächsten Mal, wenn sie die A's empfangen, mit Karma von Taylor Swift antworten würden. Dann, das wäre mein Full-Circle-Moment, ich sag's dir.
Ich kenne das Lied Karma von Taylor Swift jetzt nicht, aber das Wort Karma kenne ich natürlich. Es wäre wirklich sehr, sehr lustig und du hast mal wieder ein bisschen Taylor Swift-Content mit reingebracht. Win-Win-Situation für alle hier heute.
Perfekt, jetzt kann ich mich zurücklehnen.
Sehr schön. Und dann kannst du nämlich mal zuhören, dass wir fast den dritten No-Hitter in Folge gehabt hätten. In drei Wochen. Also mega, mega krass. Wir hatten ja erst Ronald Blanco aus dem Nichts im April zum Saisonstart, Dylan Cease im Juli, Blake Snell im August und jetzt fast Framber Valdez im August mit einem No-Hitter. Im 9. Inning bei bereits 2 Outs gegen die Rangers am Dienstag, letzten Dienstag, war es dann Corey Seager, der mit seinem True-Run-Home-Run Valdez No-Hitter beendete. Also wirklich 9. Inning, 2 Outs, dir fehlte nur noch ein Strikeout oder ein Out, damit du den No-Hitter hast. Und dann endet das ganze Ding im 107. Pitch. Bitter.
Bitter, ja. Ich habe auch noch gesehen, ich habe die Bilder dazu auch noch gesehen, dass die Texas Rangers sich auch noch so richtig darüber gefreut haben, dass sie den Astros den No-Hitter versaut haben.
Kann ich verstehen. Ja. Du bist ja, wenn du, ich sag mal, wenn sonst ein normaler MLB-Spieltag ist und du verlierst irgendwie so ein Spiel, ich weiß jetzt nicht, wie viel es ausgegangen ist, ich sag jetzt mal etwa 5-2 oder so, dann bist du ja wirklich nicht im medialen Fokus, ne? Aber wenn so ein Ding ist und da ist ein No-Hitter, dann bist du ja voll im medialen Fokus und negativ in dem Moment. Von daher, das freut dich dann wirklich wohl, dass du halt wirklich diesen No-Hitter dann beendet hast. Auch fürs eigene Gefühl, dass du zumindest nicht ohne Hit aus dem Spiel rausgegangen bist.
Ja, und es ist, glaube ich, sowieso eine Texas-Rivalität. Ne? Also das spielt ja auch noch irgendwo mit rein.
Das kommt definitiv dazu. Und die werden sich ja das ein oder andere nochmal über den Weg laufen. Von daher, wer weiß, vielleicht gibt es da nochmal den ein oder anderen Wurf in die falsche Richtung. Und wir haben wieder ein Ball, um da wieder drauf zurückzukommen. Und dann sprintet einer nach vorne und zeigt den Finger an der Nase ran. Ja, die MLB hat auch was bekannt gegeben, ne? Die MLB wird ein Spiel leider nicht in Europa 2025 stattfinden lassen. Stattdessen hat man sich dafür entschieden, ein Spiel auf einer Rennbahn, kann man das Rennbahn, NASCAR-Rennbahn
stattfinden? Rennstrecke, oder?
Rennstrecke, ja, trifft es auch gut. MLB at Bristol Motor Speedway, also eine NASCAR-Rennstrecke, ein NASCAR-Speedway mit einer Fassungsvermögen von 150.000 Zuschauern. Da wird man am 2.8.2025 das Spiel stattfinden lassen, der Cincinnati Reds gegen die Atlanta Braves. Cincinnati Reds mit Ellie De La Cruz ist also endlich mal da, wo er sich heimisch fühlt auf einer Rennstrecke.
Ich wollte gerade sagen, das passt ja mit seinem ganzen PS.
Meinst du, dass man sich deswegen dieses Spiel ausgesucht hat?
Boah, das wäre schon extrem sneaky so, ne? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich bin auch kein Fan von der Spielstätte, ne? Ich denke mir, MLB kommt lieber nach Europa und wir feiern hier eine neue Party.
Ja, also so würde ich es, glaube ich, auch tatsächlich zusammenfassen wollen. Ich meine, das Spiel ist in Tennessee. Ich glaube, das ist das erste MLB-Spiel, was in Tennessee stattfindet. Vielleicht will man da auch mal einen Markt bedienen oder abtasten für eine mögliche Expansion, kann natürlich auch ein Punkt sein. Aber ich habe auch einen lustigen Stat zu diesem Spiel gesehen. Wenn du tatsächlich auf diesem Speedway, auf dieser Rennstrecke, auf diesen Zuschauerplätzen ganz, ganz oben sitzt, dann bist du 1020 Feet von der Homeplate entfernt. Um das Ganze vielleicht mal runterzubrechen, das wäre so, als wenn du ein American Football Spiel an der 1-Yard-Linie zuguckst und bist dabei 3,5 Footballfelder entfernt von. Und wahrscheinlich kosten die Tickets immer noch über $500.
Wer macht sowas? Also, ich kann mir das nicht, ich glaube, das Projekt geht in die Buchse. Ich glaube, das wird nicht gut.
Meinst du vom Zuschaueranspruch her?
Ja.
Ich glaube, das wird vielleicht gar nicht so das große Problem sein. Ich glaube nur, dass es wahrscheinlich dann sehr, sehr viele negative Bilder in sozialen Medien gibt, so nach dem Motto, das ist das, was du für $500 bekommst, und dann siehst du halt original so nichts, diese Meme-Bilder so ein bisschen. Und das könnte natürlich vielleicht ein bisschen dann noch im Nachgang negativ abfallen. Aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass das Ding zumindest gut gefüllt wird.
Weiß ich. Also ich finde das irgendwie, hat mich das nicht gecatcht, dieses ganze Konzept da.
Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Die Bilder sahen auf jeden Fall schon krass aus, aber gut, da ist das Ding auch natürlich pickepacke voll. Das wird natürlich dann die Frage sein, wie sich das dann bis August 2025 entwickeln wird. Also plant den Termin schon mal ein und dann fliegt nach Tennessee rüber und schickt uns Bilder von vor Ort, was man für $500 so halten bekommt. Kevin.
Ja.
Nimm uns mit.
Mein Moment der Woche. Ja, wir haben ja gerade schon über die Astros-Serie gesprochen gegen die Red Sox. Und da hat Zach DiCenzo seinen ersten Home Run geschlagen. Ich glaube, am Samstag war es. Und Zach DiCenzo wurde erst vor 5 oder 6 Tagen gerufen ins 26-Mann-Roster. Heißt, er ist ein Rookie. Und demzufolge war es auch sein erster Home Run, den er geschlagen hat. Und was kriegt man dann als Rookie, wenn man seinen ersten Home Run in der MLB geschlagen hat? Das Silent Treatment. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, es ist schon Usos oder es ist schon, weiß ich nicht, Tradition bei den Teams, dass die ein Silent Treatment bekommen. Ich finde es aber jedes Mal aufs Neue schön zu sehen. Und jetzt gerade auch bei den Astros hast du, wenn du das Video gesehen hast, hinten stand Jordan Alvarez, der es ja auch kaum bis zum Ende abwarten konnte, bis Zach DiCenzo durchs Dugout gekommen ist. Und dann ist er zu ihm hingesprintet, hat ihn umarmt. Die ganzen Astros haben sich gefreut. Absolut schöne Szene. Finde ich. Und darum mein Moment der Woche.
Ist definitiv eine lustige Aktion. Ich gucke mir tatsächlich gerade das Video an und ich mal sehe genau, was du gerade mit Alvarez meinst. Es ist, es zuckt bei ihm definitiv. Das ist sehr lustig zu sehen. Sehr, sehr coole Aktion. Mein Moment der Woche ist tatsächlich nicht ganz so lustig, weil es geht bei mir um Freddie Freeman, der ja glücklicherweise zurück bei den Dodgers ist, aber da sieht man definitiv, dass Sport nur eine schöne Nebensache ist, aber halt immerhin eine Nebensache ist. Freddie Freeman ist nämlich seit letztem Montag wieder zurück bei den Dodgers. Er oder beziehungsweise ist zwischendurch abgereist vom Team, weil sein Sohn Max das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom hat. Wer damit jetzt erstmal nichts anfangen kann, so wie ich es auch vorher nicht anfangen konnte. Das ist eine seltene neurologische Erkrankung, die zu vorübergehenden Lähmungen führen kann. Diese Lähmung führte dann sogar dazu, auch bei Max, dass er kaum atmen konnte und beatmet werden musste. Und das ist natürlich für Eltern ganz, ganz schrecklich, wenn man sieht, dass das Kind künstlich beatmet wird. Der Dreijährige hat sich jetzt aber zum Glück erholt, muss allerdings jetzt alles von komplett neu auf lernen. Also er muss schreiben lernen, er muss laufen lernen, er muss sprechen lernen. Also wirklich ganz, 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 ganz schrecklich. Aber das Schöne zumindest daran, als Freddie Freeman zurückgekommen ist und sein Debüt oder sein Comeback gegeben hatte, hatten die Spieler der Dodgers alle T-Shirt an mit dem Slogan Max Strong. Und hat wirklich dann Standing Ovations bekommen bei seinem ersten At-Bat. Und das war beim Spiel gegen die Phillies. Und ich hatte es auch gesehen, Bryce Harper an der First Base, als Freddie Freeman auf Base gekommen ist, hatte den ja auch nochmal ganz, ganz lange im Arm genommen. Also es waren wirklich sehr, sehr emotionale Bilder. Auch die Pressekonferenz, die Freddie Freeman gegeben hat, als er zurückgekommen ist, wo er wirklich den Tränen nicht nur nahe war, sondern auch Tränen geflossen sind. Da sieht man, dass wirklich Sport da in dem Fall nur an zweiter Sache steht. Also für den kleinen Max wünschen wir, denke ich, alles erdenklich Gute, dass er möglichst schnell wieder wohlauf ist.
Ja, definitiv. Und das sieht man an den Szenen, die du jetzt gerade beschrieben hast. Nicht nur Football is Family, sondern Baseball auch.
Ja, absolut. Er hat auch danach gesagt, auch ganz viel von seinen ehemaligen Teammates, auch von den Braves, sehr, sehr viel. Viele Anrufe, viele aufmunternde Nachrichten bekommen, also wirklich teamübergreifend und das ist wirklich schön. Wahrscheinlich auch für die Familie Freeman gewesen, diesen Support bekommen zu haben und deswegen, aber krass, also wenn dein Kind wirklich künstlich beatmet werden muss, ist auf einmal wirklich gelähmt, ist schon echt heftig.
Ja, definitiv.
Wollen wir wieder auf schönere Sachen kommen? Juan Soto hat am Wochenende gegen die Rangers einen Home Run erzielt. Das ist jetzt erstmal nichts Spektakuläres. Allerdings ist er jetzt mit 25 Jahren der erste, mit 25 Jahren hat er nun gegen jedes MLB-Team einen Home Run geschlagen. Krass.
Verrückt. Ich finde, Soto ist so ein Spieler, der ist nicht nur gefühlt lange dabei, er ist schon lange dabei. Und da denkt man, finde ich, immer erst, ja, okay, der muss irgendwas schon mit 30 sein. Aber der ist ja erstmal 25, ne? Das ist echt verrückt. Jedes Mal aufs Neue bin ich da überrascht.
Ja, es ist krass. Er ist in der MLB seit 2018 bereits.
Ja.
Mit 19 Jahren hat er sein Debüt gegeben bei den Washington Nationals. In seiner ersten Saison direkt 22 Home Runs. Danach 34 Home Runs, krass. Ja, also wirklich.
In der zweiten Saison hat er auch direkt in der World Series gespielt, ne?
Oder ja. War's die erste? Ne, 2019 haben die nicht nur die World Series, die haben gespielt, sondern auch gewonnen.
Ja, stimmt.
Das war vor der Corona-Saison, bevor die Dodgers dann mal eine World Series geholt haben. Aber ne, das war die 19. Da hat Soto mit den Washington Nationals die World Series gewonnen. Ja. Bleiben wir vielleicht mal kurz bei den New York Yankees, weil dem nächsten Yankee könnte ein Meilenstein bevorstehen. Vielleicht, wenn die Folge sogar raus ist, ist es schon sogar weit eingetreten. Denn Judge hat aktuell 299 Home Runs in 952 Spielen. 1087 Spiele waren bisher das wenigste, das ein Spieler für 300 Home Runs brauchte. Das war Wolf Keiner. Also da sieht man mal eben, Aaron Judge ist ein Big Name in der MLB.
Ja, mal kurz, wahrscheinlich so circa 130 Spiele unterboten.
Ach, schon krass. Jetzt aber nochmal wieder für dich ein bisschen Zeit, Kevin, Padres-Content. Du kriegst deinen 1-Minuten-Slot.
Sehr gut, die muss ich jetzt aber gut nutzen, ne? Ja, die Padres machen momentan sehr viel Spaß, zumindest wenn man es mit ihnen hält. Und bemerkenswert, sie haben 3 Spiele in Folge gewonnen, in denen man im 9. Inning zurücklag. Und das ist Franchise-Rekord. Das letzte Mal gelang dies einem MLB-Team 2009. Und ich finde, um die Minute noch ein bisschen auszuweiten oder auszunutzen, bei den Padres merkt man, dass da ein Culture-Wandel ist. Also in der letzten Saison hatte man das Gefühl, dass sie sich oftmals, gerade wenn sie zurücklagen oder wenn die Spiele eng zu ihrem Nachteil waren, dass sie früh die Flinte ins Korn geworfen haben, beziehungsweise früh so ins Nachdenken kamen und sehr viel Druck war. Und jetzt ist es einfach so, man hat das Gefühl, als Zuschauer, bei den Padres ist immer was möglich. So auch zum Beispiel gestern gegen die Marlins. Die haben ja zwischenzeitlich, glaube ich, 5-0 geführt, 6-0. Jetzt haben die Padres leider das letzte Spiel verloren. Aber da war ja der Ref auch ein bisschen mitschuld hinten raus. Sonst hätten wir im 9. Inning wieder den Game-Tying-Home-Run geschlagen. Und vom Gefühl her waren die Padres wieder auf dem Gaspedal und es wäre alles möglich gewesen.
Da musst du mich tatsächlich mit der Umpire-Entscheidung noch mal eben kurz mitnehmen. Ich habe es heute Morgen nur gelesen, aber zeitlich gesehen konnte ich es nicht durchlesen. Da wurde ein Call zurückgenommen, ein Home-Run-Call?
Genau, ein Home-Run wurde auf dem Feld gecallt. Ha-Seong Kim hat ihn geschlagen. Der Ball ist top of the fence aufgekommen. Der, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer von den Marlins versucht hat, den noch zu fangen und hat ihn beim Fangversuch quasi über den Fans drüber buxiert.
Okay.
Unabsichtlich.
Ja.
Auf dem Feld wurde gesagt, Home Run. Nach Booth Review haben sie entschieden, das waren, wie heißt das hier, wenn der Ball auftitscht und dann...
Double ist es dann ja automatisch.
Ja, ein automatisches Double.
Ja, okay. Okay, ist natürlich bitter.
Ja. Und das war, glaube ich, also ich glaube, Kim war zu dem Zeitpunkt der dritte At-Bat bei 2 Outs.
Ja, scheiße.
Ja, und dann das ist es schon echt ärgerlich, dass sie das overturnen, aber nichtsdestotrotz hat sich auch in dem Spiel gezeigt, die lagen mit 5 hinten, dass da einfach Spaß am Baseball ist, dass die alles in die Waagschale werfen und dann klicken die Bats, ne? Dann klappt's auch irgendwo. Und letzte Saison genau umgekehrt irgendwie bei den Padres, da war so viel Druck auf dem Kessel und dann sind die Spieler so ein bisschen darunter zerbrochen, fand ich.
Definitiv. Und ich meine, wir haben jetzt lange über gute Teams gesprochen. Ich will so ein bisschen
Und ich dabei haben wir über die Padres gesprochen, ne?
Ja.
Tolle Überleitung von dir.
Ja, aber die
mach ruhig weiter.
Die Überleitung wird jetzt noch viel besser. Sprechen wir von erfolglosen Teams und kommen von den Padres zu den White Sox.
Du wolltest mein Lob nehme ich sofort zurück. Ich habe mich jetzt einmal gefreut, ne? Aber komm, mach weiter.
Wie viele World Series-Titel nochmal? Spaß beiseite. Chicago White Sox waren das erste Team, das dieses Jahr einen Manager-Trainer entlassen haben. Du wolltest ganz gerne die Chicago White Sox mal mit reingenommen haben, dann erzähl uns mal ein bisschen was zu den Chicago White Sox mit ihrem 28-91-Rekord, was da genau passiert ist.
Ja, wir können ja nicht nur quasi über das eine Ende der MLB-Tabelle sprechen, wir müssen ja auch immer mal wieder ans andere Ende gucken. Und um es im Taylor Swift-Jargon zu sagen, befinden sich die Chicago White Sox jetzt in ihrer Grady Sizemore-Ära.
In der was?
Grady Sizemore-Ära. Also Grady Sizemore heißt der neue Manager.
Ach so, okay. Ja, okay. Ich dachte,
der hat das lange gebraucht, ne?
Ja, ich war jetzt gerade irgendwas mit Taylor Swift, irgend so eine Era von Taylor Swift, deswegen ich war gerade vollkommen erzähl weiter gerne.
Irgendwann habe ich dich zum Swiftie erzogen. Grady Sizemore Era heißt auch, dass Pedro Grifol am vergangenen Donnerstag entlassen wurde und das ist, wie du gesagt hast, die erste Entlassung der Saison. Wer ist Sizemore? Ich musste selber mal recherchieren, hab mal nachgeschaut. Er hat vor kurzem noch im Farm System der Diamondbacks gearbeitet für. Darfst mal schätzen, wie viel er die Stunde verdient hat?
Wenn du schon nach Stunden fragst, dann kann er nicht gut bezahlt gewesen sein. Mindestlohn gibt es ja, glaube ich, in Amerika nicht. Also, aber keine Ahnung, was wird er pro Stunde? Das ist keine Ahnung, irgendwie so ein, ich sage jetzt mal im Monat irgendwie $5,000.
Er hat $15 die Stunde verdient bei den Diamondbacks.
15 Stunden. Ja, erzähl ruhig mal weiter. Ich rechne mal hoch, was sein Monatslohn wäre, wenn wir eine 40-Stunden-Woche mal annehmen.
Rechne mal. Kam dann rüber zum White Sox, war da im Coaching-Staff und übernimmt jetzt direkt den Top-Spot im Dugout der White Sox. Verwunderlich erstmal die Wahl, finde ich, beziehungsweise von viele, da die White Sox noch erfahrene Coaches im Staff haben, aber jetzt wird wohl ein radikaler Schnitt gemacht und Grady Sizemore hat die tolle Aufgabe, die White Sox aus dieser Saison herauszuführen, sage ich mal ganz vorsichtig. Erste Amtshandlung von ihm, er hat drei Coaches, die sich mit Player Development beschäftigen und den AAA-Manager Justin Jörschele mit in seinen Coaching-Staff geholt. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, wo die White Sox hinwollen, beziehungsweise was das Zwischenziel für diese Saison ist als Chicago White Sox. Player Development, eine gute Atmosphäre schaffen, eine gute Stimmung schaffen. Und da soll Grady Sizemore einfach seine Expertise haben. Auch wenn es für ihn neu ist, die Player schwärmen von ihm. Das Clubhouse hat eine ganz andere Stimmung und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, wenn man jetzt, also du hast die negativen Rekorde, die vor der Brust liegen, angesprochen und um da noch so ein Mini-Turnaround zu schaffen, ist das, glaube ich, das A und O gerade. Wie siehst du das?
Ich hoffe, er verdient mehr als $2,400 jetzt im Monat. Das ist das, was ich jetzt mal so hochgerechnet habe. Da gehen wir jetzt mal sehr, sehr stark von aus. Aber du sagst es eigentlich, und wenn das Feedback auch im Clubhouse gut ist und er darauf junge Spiele und auch auf Development setzt, wir sehen es ja auch bei Steven Vogt, hat auch wenig Erfahrung, aber liefert mit den Cleveland Guardians extremst ab. Ich meine, das ist mit dem Kader der White Sox nicht möglich. Da brauchen wir nicht drüber großartig diskutieren. Der Turnaround für diese Saison wird eigentlich auch schon bitter notwendig, wenn man den Negativrekorde nicht aufstellen möchte. Die Negativrekorde, die man noch aufstellen kann, ist einmal Franchise-Negativrekord mit den meisten Niederlagen. Das sind bisher 106. Die hatte man selber 1970 aufgestellt. Man hat jetzt noch 43 Spiele in der Regular Season verbleibend. Man bräuchte also einen 28-15-Rekord, um diesen Rekord nicht zu toppen. Das traue ich den Chicago White Sox bei bestem Willen nicht zu. 28 Siege hat man ja bis heute erst erzielt. Von daher glaube ich da nicht dran. Also ich glaube, den Franchise-Negativrekord wird man aufstellen. Der schlechteste MLB-Rekord ever, der ist bei 43-119. wenn man die Saison mit 13-28 abschließt, dann ist man, hat man diesen Rekord geteilt. Wenn man natürlich weniger Siege aufs Board bringt, hat man diesen neuen Negativrekord. 13 Siege für die Chicago White Sox in 43 Spielen, auch mit einem neuen Manager. Ich traue es denen nicht zu.
Schwierig. Schwierig. Aber ich vertraue mal in Grady Sizemore und seinen Motivationskünsten, dass die hinten raus vielleicht noch ein bisschen was gewinnen und nicht den negativ oder den schlechtesten MLB-Rekord ever aufstellen.
Wenn die ihren Winning Percentage mit 2,35 jetzt so weiter behalten würden, dann würde man die Saison mit 38-124 beenden. Also 5 Siege unter dem neuen Negativrekord. 5 Siege darunter. Das ist schon echt hart. Also die müssten, selbst wenn sie es ja ein bisschen... Nee, ich glaube echt nicht dran. Wir sprechen uns im Oktober wieder.
Hot Take, quasi.
Aber du hast gerade schon mal die Stimmung angesprochen im Clubhouse. Die soll generell, glaube ich, auch relativ gut sein, wenn man so den Medienvertretern Glauben schenken mag. Die Spieler nehmen nämlich die Saison tatsächlich wohl noch ernst, was natürlich bei so einem Rekord vielleicht auch hätte anders ausufern können, und bereiten sich auf die Spiele professionell vor. Was allerdings fehlt, und das ist vollkommen nachvollziehbar und verständlich, ist irgendwie so der Wille und auch der Glaube an sich, rauszugehen und ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dadurch verliert man das ein oder andere Spiel auch nochmal. Es gibt nämlich auch eine kuriose Statistik. Die White Sox haben bisher 42 Führungen verschenkt. Kein anderes MLB-Team hat mehr als 30 Führungen verschenkt. Die White Sox haben die meisten vergebenen Führungen mit 1 Run, 2 Runs oder 3 Runs Vorsprung. Ich meine, wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass die White Sox, wenn das alles anders auslaufen würde, jetzt Postseason-Contender wären. Dazu fehlt die Qualität einfach. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen bezeichnend, und das zieht dich natürlich dann auch nochmal oder demotiviert dich dann nochmal mehr, wenn du vielleicht dann mal in Führung bist und dann verlierst das Spiel dann doch wieder. Aber hängt wahrscheinlich auch mit dem Willen, mit dem letzten Willen einfach zusammen, wirklich über 9 Innings 110% zu geben.
Ja. Definitiv. Aber was ich gut finde an der Entscheidung, unabhängig, ob die jetzt den schlechtesten Rekord ever aufstellen oder nicht, finde ich, dass die Entscheidung für Grady Sizemore und für seinen Staff, den er sich jetzt bereitgestellt hat, mutig war, um mal einen anderen Schritt zu gehen. Weil man hat bei den White Sox, wir haben ja schon mal unsere Spezialfolge zum White Sox gemacht, man hat die Tendenz ja ablesen können über die Jahre. Und für mich wäre es jetzt weniger mutig, wenn man einfach einen erfahrenen Coach quasi befördert hätte zum Manager, der das jetzt irgendwie austrudeln lässt und man versucht einen Neustart in der neuen Saison. Ich verstehst du, wie ich das meine? Ich finde das gut, dass sie jetzt so einen klaren Cut gesetzt haben und jetzt mal, das ist ja auch irgendwo ein Zeichen an die Fans und an die Spieler, ne? Das, natürlich ist die Saison jetzt für die Cuts und da braucht man auch nicht irgendwie drumherum diskutieren, aber sie geht nun mal noch 2 Monate. Und das ist man zumindest den Fans irgendwo schuldig, nach diesem ganzen Scheiß, auf Deutsch gesagt, den die geliefert haben, dass die sich jetzt nicht hängen lassen. Und da brauchst du natürlich auch eine Persönlichkeit und ja, so einen Enthusiasten, der das führen kann irgendwo und auch moderieren kann, so ein Clubhouse. Und ich hoffe, das ist Grady Sizemore und würde es ihm persönlich gönnen. Ich finde solche Cinderella-Stories so... Finde ich immer ganz charmant. Ne? Der hat noch vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr hat er noch $15 die Stunde bekommen im Farmsystem der Diamondbacks und jetzt soll er quasi die White Sox irgendwie moderieren, die am Ende stehen. Also mehr Cinderella geht irgendwo nicht, ne?
Es wäre definitiv ein neuer Disney-Film, den man verfilmen könnte, wenn die Chicago White Sox in den nächsten 5 Jahren in die World Series einziehen. Davon ist man jetzt, glaube ich, kilometerweit noch von entfernt, aber es wäre definitiv eine schöne Story, absolut gar keine Frage. Bleiben wir aber gerade vielleicht auch mal bei einem Team, was wir jetzt alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten, dass es dort so hakelig läuft und es spitzt sich dort auch immer mehr zu, so nehme ich es zumindest wahr, das sind die Atlanta Braves. Was ist los in Atlanta, Kevin?
Gute Frage. Bei unserer Division Recap haben wir ja schon, oder habe ich ja schon dazu gesagt, dass Atlanta immer noch von dem sehr guten April profitiert, ist es, glaube ich, ne? Da sind sie 19-9 reingestartet und seitdem sind sie halt ein klassisches 500er Team. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, den Status als Nummer 2 in ihrer Division konnten sie auch nur so lange halten, weil die Mets einen absolut unterirdischen Mai gespielt haben. Darum waren sie da relativ gefestigt, aber mehr als ein 500er-Team sehe ich da momentan nicht. Und der einzige Spieler, der für mich so raussticht bei den bei dem Braves, ist aktuell für mich Marcell Ozuna. Der bis zum All-Star-Break war ja on pace mit Otani, ne? Das muss man ja, also er spielt eine sehr gute Saison.
Den Case hattest du damals tatsächlich sogar aufgemacht bei unserem Voting fürs All-Star-Team, wo du auch dich dann für Otani entschieden hattest, wenn ich noch richtig liege, aber du hast Marcell Ozuna auf jeden Fall mit reingebracht. Das ist der Einzige, der gerade so ein bisschen überperformt, will ich jetzt mal so sagen. Die Atlanta Braves aktuell zweiter Platz, 61-56 in der National League East, hatten am Freitag kurzzeitig den zweiten Platz an die New York Mets verloren. Dann hat man allerdings selber die Weekend Series gegen die Rockies verloren, gegen die Colorado Rockies verloren. Das ist wirklich ein hartes Brett. 5-6, 11-8 dann das zweite Spiel gewonnen und das letzte Spiel 8-9 verloren, obwohl man im achten Inning noch mit 8-2 geführt hatte. Hat dann 7 Runs kassiert. Nach dem All-Star-Game haben die Atlanta Braves jetzt einen Rekord von 8-14. Derzeit sind die Atlanta Braves oder wären die Atlanta Braves in der Postseason noch drinne mit ihrem Rekord. Direkt dahinter, auch in der Division, dann die New York Mets mit 61-57, die St. Louis Cardinals mit 60-58 und die San Francisco Giants mit 61-59, wirklich direkt dahinter. 2023 hatten die Atlanta Braves die Division gewonnen mit 104-58. Jetzt ist man gerade so auf dem Weg 84-78, wenn man die Winning Percentage beibehält. Und danach sieht es ja, wie gesagt, aktuell überhaupt nicht aus. Marcell Ozuna, wir haben gerade drüber gesprochen, 35 Home Runs, offensiv gerade das Aushängeschild. Das andere offensive Aushängeschild, Ronald Acuña Jr., ist ja seit Mai leider raus. Und seit Mai ist auch wirklich der Leistungsabfall der Braves zu bemerken. Du hast es schon gesagt, der April 19-9 und seitdem jeden Monat irgendwo bei 500, Mai 13-14, Juni 14-13 und im Juli mit 12-13 abgeschlossen. Liegt es wirklich nur an Ronald Acuña Jr.?
Scheint zumindest so, ne? Auch wenn er, glaube ich, also wenn ich die Stats richtig im Kopf hatte, hat er ja auch in dieser Saison gar nicht so auf so einem hohen Niveau gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass da sehr viel Leistung weggebrochen ist an sich. Aber es ist natürlich auch immer ein, ja, es bricht ja auch mehr weg als die ausschließliche Leistung auf dem Feld, wenn so der Superstar des Teams dann verletzt ist mit einem Kreuzbandriss. Das macht ja auch viel mit anderen, ne?
Klar, das fällt natürlich dann auch definitiv nochmal wieder ins Gewicht auf jeden Fall rein. Und wenn man dann jetzt auch guckt, die Spieler, die im letzten Jahr vielleicht auch sehr, sehr gut oder vielleicht auch überperformt haben, neben Ronald Acuña Jr., allein Ronald Acuña Jr., ja 2023, 41 Home Runs, 73 Stolen Bases, eine Batting Average von 337, eine OPS von über 1000 und 8.1 Wins Above Replacement. Das sind natürlich schon extrem gute Zahlen, die jetzt, auch wenn 2024 nicht ganz so gut gestartet ist für Ronald Acuña Jr., natürlich trotzdem irgendwie fehlen. Und auch, wie gesagt, 2023 Matt Olson und Austin Riley super performt, aber die zünden, finde ich zumindest, dieses Jahr auch noch gar nicht so gut. Oder siehst du es anders?
Nee, da bin ich ganz bei dir. Was ich aus Braves-Sicht gut finde, ist, dass die vor der Trade-Deadline ja Jorge Soler geholt haben von den Giants. Und also denen ist ja bewusst, dass irgendwas nicht stimmt, sind da wieder aktiv geworden, das finde ich gut. Ansonsten glaube ich nicht an die Braves. Also mein Hot Take wäre, wir sehen die Braves nicht in den Playoffs.
Um das Ganze vielleicht mal in Zahlen auch zu untermalen oder was du gerade gesagt hast, erstmal Soler, ich gucke gerade parallel, 10 Spiele, seitdem er bei den Braves ist, in den 10 Spielen 4 Home Runs geschlagen, 10 RBIs, Batting Average von ungefähr 300, also sehr, sehr gut reingestartet für die Atlanta Braves. Aber warum die Braves was machen mussten offensiv, das zeigen jetzt folgende Zahlen. Der Batting Average 2024 bei den Braves 2,42, 17. Platz. 2023 war man erster Platz. Die On-Base-Percentage mit 305, 22. Platz. Letztes Jahr war man mit 3,44 auf dem ersten Platz. Die OPS von 720, 13. Platz. 2023 erster Platz. 503 Runs hat man bisher erzielt. Das sind so ungefähr 4,3 pro Spiel. Wenn man das jetzt hochrechnet, sind das 696. Das bedeutet aktuell 18. Platz in der MLB. 2023 war man mit 5,8 Runs und 947 insgesamt noch auf dem ersten Platz. Also die Offensive hat wirklich extremst abgebaut zu 2023. Anders sieht's wiederum beim Pitching aus. Der ERA bei den Atlanta Braves ist von 4,14, wo man 15. Platz war 2023, auf 3,78 gesunken. Das ist jetzt der 6. Platz. Runs, die man kassiert hat, 469. Das sind ungefähr 3,99 pro Spiel. Da ist man aktuell auch auf dem 4. Platz. Und das waren 716, also 4,4 pro Spiel in 2023. Also es ist wirklich kurios, das Pitching ist besser geworden, dafür ist das Hitting extremst abgefallen und du sagst es, oder wir haben es vorhin schon gesagt, die Braves haben sehr, sehr lange von dem starken April mit 19-9 profitiert und werden jetzt einfach, so sehe ich es, von den anderen Teams in dem Wildcard Race um die Mets, um die Cardinals, um die Giants einfach abgefangen.
Definitiv. Ich, wie gesagt, mein Hot Take ist, wir sehen die Playoffs im Oktober ohne die Braves.
Ja, ich gehe mit. Ich glaube auch nicht mehr, dass da die Braves noch den großen Turnaround schaffen werden. Das soll's so mal zur MLB der vergangenen Woche gewesen sein. Oder hast du noch was zu ergänzen, Kevin?
Nee.
Dann will ich mal gucken oder sagen, wir gucken mal auf das, was uns am Wochenende erwarten wird. Und da haben wir wieder drei nette Serien rausgesucht. Und mit der ersten Serie starte ich einmal. Das eine Team haben wir gerade gesagt, das andere ist mein Team. Die Dodgers sind nämlich zu Gast bei den Cardinals. Die Dodgers bekommen ja so nach und nach Druck aus der Division durch die Padres und auch durch die Diamondbacks/Anzabacks und müssen jetzt weiterhin liefern. Genauso wie die Cardinals, die ja im Wildcard Race der Post oder im Wildcard Race um die Postseason sind. Dodgers Cardinals, Kevin.
2-1 für die Dodgers.
Ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einen Sweep reinsetze, aber ich gehe auch mal wieder mit dem Sicherheitstipp des 2-1. Welche Serie haben wir als zweites rausgesucht, Kevin?
Guardians at Brewers. Beide führen ihre Division an. Und ja, warum ist die Serie interessant oder wichtig? Erstmal als Statement an die Konkurrenz für ein mögliches Playoff-Aufeinandertreffen und auch da für einen möglichen Heimvorteil in der Postseason. Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist folgender, dass die Guardians die Serie mit 2-1 gewinnen. Ich war auch gerade wieder kurz vorm Sweep, aber habe mich dann doch dagegen entschieden.
Ich gehe mit den Bierbrauern aus Milwaukee.
Oh, 2-1. Die guten Bierbrauer schlagen zurück im Kampf um die National League. Die letzte Serie, die wir euch empfehlen wollen. Red Sox sind zu Gast bei den Baltimore Orioles. Die Orioles sind ja gerade im harten Zweikampf mit den Yankees um die Division. Die Yankees spielen am Wochenende gegen die Detroit Tigers und die Red Sox sind im Kampf um der Wildcard aktuell noch hinten. 3 Spiele ist man dort aktuell unterm Strich. Red Sox at Baltimore. Kevin.
Ja, ich würde sagen 2-1 Baltimore. Ich überlege auch, ob ich einen Sweep ansage, aber den traut man sich nie, ne? Den Sweep. Oder kommt der jetzt von dir?
Das war ja auch das, was ich im Division Recap so ein bisschen gesagt habe. Ich traue den Boston Red Sox jetzt nach der Trade Deadline nicht ganz so viel mehr zu. Ich gehe auf den Sweep. Ich finde, die Orioles sind gerade.
Ja, ich habe es auch irgendwie im Gefühl, aber weiß ich nicht. Ein Sweep finde ich immer schwierig zu predikten, aber werden wir ja sehen.
Ist definitiv schwierig zu predikten. Ich habe es jetzt predicted und hoffe, dass es genauso eintritt. Um aufs Tippspiel nochmal wieder zurückzukommen, da sieht es aktuell wie folgt aus. Kevin, du führst.
Ja.
18 Punkte bist du derzeit. Dann bin ich mit der Community gleich auf mit insgesamt 11 Punkten. Und Lukas haben wir dort aktuell auf dem letzten Platz mit insgesamt 6 Punkten. Was hatten wir so richtig getippt? Übrigens gut, dass ich letzte Woche noch auf die Mariners umgeschichtet habe, mein Tipp umgeminzt habe.
Ja, leider.
Das war gut. Wäre ich doch mal dann noch auf den Sweep gegangen, da hatten es, aber ansonsten, Lukas hat es auch mit den Mariners Community mit den Mets 73% sehr, sehr deutlich auch getippt. Bei den Astros Red Sox lagen wir alle richtig, nur dass wir alle halt nicht den Sweep vorausgesagt haben. Und bei Guardians at Twins warst du der Einzige, der es richtig getippt hatte. Alle anderen haben es mit den Guardians gehalten. Und um zum Schluss nochmal eben wieder auch auf die heimische Bundesliga oder auf die heimische Baseballliga einzugehen. Die Halbfinals sind jetzt in der Baseball-Bundesliga ausgelotet worden. Und zwar sind dort die vier besten Hauptrundenteams, treffen dort aufeinander. Das sind einmal die Bonn Capitals gegen die Heidenheim Heideköpfe. Der Nordmeister trifft auf den zweiten im Süden. Und die Regensburg Legionäre als Südmeister bekommen es mit den Untouchable Paderborns, der zweite im Norden, zu tun. Die Partien werden im Best-of-Five-Modus ausgetragen und starten ab dem 24.8. Also wenn ihr dort Bock habt, auch mal live im Ballpark zu sein, geht auf jeden Fall hin. Wir informieren noch über die Zeiten, wann die Spiele ausgetragen werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne Feedback da. Schreibt uns auch gerne auf Instagram an, abonniert uns dort. Wir haben auch einen WhatsApp-Channel, da könnt ihr euch auch für anmelden. Kommt auch in unseren Discord-Channel, um euch dort mit anderen Baseball-Fans auszutauschen. Und ja, dann wünschen wir euch eine schöne Baseball-Woche und immer schön trinken. Es wird heiß. Habt eine schöne Woche und bis dann. Ciao.